Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lippe dem Talk. Ich bin nicht alleine. Ich habe mir die liebe Sandra Wuster eingeladen und wir wollen heute zum Thema Frieden schließen mit dem Körper, mit dem eigenen Körper, wenn er nicht der Norm entspricht. Und es trifft ja auf ganz, ganz viele Frauen zu und vor allem auch die Frauen, die ein Lipp- und Lymphödem haben. Ne? Wir können für unsere etwas voluminöseren Beine nicht wirklich viel. Und dementsprechend finde ich das Thema ganz, ganz cool und freue mich total, dass ich mit der Sandra darüber sprechen darf, weil die einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Vorbildfunktion hat für alle Frauen, die eben nicht so sind, wie man sie auf jeder Zeitschrift bearbeitet sieht und man denkt, man muss so ausschauen. Ne? Liebe Sandra, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die dich noch nicht kennen? Genau, sag mal ein bisschen was zu dir.
Ja, erstmal Dankeschön, dass ich da sein darf. Genau, also betiteln, ich bin kein Fan von betiteln, aber betiteln würde ich mich als Autorin, Speakerin und Gründerin der Selbstliebe und Körperliebe-Plattform Baufrauen. Ich fand es ganz interessant, dass der Fokus so drauf war und das verstehe ich natürlich bei Lipödem, weil man das Gefühl hat, dass man so voll aus dem Rahmen irgendwie ausbricht und ich glaube, dass das da trifft ja auch noch Scham mit dazu. Also die meisten haben ja, bevor sie irgendwie dann es auf schwarz und weiß haben, dass sie ein Lipödem haben, immer gehört, dass sie zu wenig getan haben, dass sie faul sind, Blicke ertragen und es ist ja ein riesen Schamthema. Also Gewicht und Körper hat viel damit zu tun, dass wir aufgrund unseres Aussehens anderen eben ständig sagen, wer sie sind. Ja, wenn du einen großen Körper hast, dann bist du anscheinend faul, unattraktiv, unsexy, bla bla bla. Also liegt darin ganz vieles. Aber diesem Schönheitsideal, also weil ich empfinde, das will ich gar nicht ankreiden, aber ich empfinde, dass wir alle der Norm entsprechen. Wir sind alle vollkommen tatsächlich in unserem Sein und auch in unserem Aussehen. Ich empfinde das tatsächlich so. Aber dem Schönheitsideal entsprechen, das darf man nicht vergessen, man sagt zwischen 92% und 95% der Menschen nicht. Das heißt, von welcher Norm sprechen wir immer, wenn wir von Norm sprechen? Von einem Ideal, das höchstwahrscheinlich auch kreiert wurde, damit wir uns bescheiden fühlen. Weil wenn wir uns alle bescheiden fühlen, vor allem die Frau, die so ein bisschen als das schönere, mitfühlendere, schimmerndere Geschlecht in dieser Gesellschaft dargestellt wird, dann bedeutet das ja auch irgendwo, dass wir ständig Geld ausgeben. Wer sich innerlich oder auch äußerlich ziemlich hässlich fühlt, der gibt viel Geld aus, um sich jedenfalls außen ein bisschen besser zu fühlen. Genau. Was kann ich noch über mich sagen? Ich habe selbst eine lange, lange, lange Diätgeschichte und ein langes sich verstecken, nicht zu sich stehen, seine Verletzbarkeit nicht nehmen. Ich würde behaupten, ich bin eine, ich bin eine Expertin im Thema Selbst- und Körperliebe. Ist ganz interessant, weil vieles, was wir im Außen bemängeln, also quasi, wenn wir zum Beispiel im Bikini am Strand sind und Co. und irgendwie uns nicht selbst ertragen, ne? Wir haben ganz oft das Gefühl, dass das, was im Äußeren, also dass wir quasi das im Äußeren heilen können, sicherlich auch ab und an, ich will das nicht komplett ableugnen, aber das, was wir gerne im Außen, im Frieden mehr hätten, ja, oder friedvoller hätten, ne? Ich glaube, das ist ein Prozess, das ist selten ein richtiges Ziel, hat seinen Ursprung im Inneren und deswegen dürfen wir auch genau da hineinschauen. Und du hast ja gesagt, ich darf darüber zeigen, sprechen. Ich habe zwei Bücher bereits geschrieben, schreibe aktuell mein drittes Buch. Und das erste Buch ist, das ist unser persönliches, mein persönliches Lebensmotto war das und ist dann das Firmenmotto geworden, das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Das ist eher biografisch und soll einfach inspirieren, anzufragen, sich zu hinterfragen, warum fühle ich mich wohl, wenn ich das und das habe und warum anscheinend nicht. Ja, es ist so ein bisschen auch provokanter geschrieben, soll ein bisschen provozieren. Und das neueste Buch, was jetzt erst seit Januar draußen ist, ist Wahre Schönheit ist der Mut, du selbst zu sein. Das ist so ein bisschen, ich sage so ein bisschen Workbook, weil für den Workbook ist es sehr textlastig, aber hier werden die Personen auf jeden Fall sehr eingeladen, also die Leserinnen und Leser, wirklich auch das Buch für sich zu nutzen, indem sie was reinschreiben oder es was rausreißen. Und das ist sehr krass begleitet mit tollen Illustrationen. Genau, und das ist eher dann wirklich das Handwerk zu sagen, okay, wie kommst du in deine Eigenverantwortung? Und die Eigenverantwortung ist letztendlich die Powerkraft, die in uns alle steckt, ja? Genau, deswegen, also falls jemand noch absolutes Deluxes Seelenfutter benötigt, kann ich nur diese zwei Bücher sehr empfehlen. Gibt es auch bei uns auf der Homepage auf shop.baufrauen.com. Genau.
Genau, werden wir auch alles noch drunter verlinken, liebe Sandra, weil ich finde das auch super, super wichtig. Ich bin ja mit meinem Podcast und meinem YouTube-Kanal auch so ein Stück weit gestartet, um aufzuklären, um Mut zu machen, um Erfahrungen auch zu teilen. Und es ist mir einfach super, super wichtig, dass es so ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die schon einen tollen Weg hinter sich gebracht haben, wie du eben auch. Du sagtest ganz, ganz kurz, du hast auch eine riesige Diät-Karriere hinter dir, nenne ich es jetzt auch einfach mal so, ne? Wie kam es denn dazu, dass du irgendwann mal gesagt hast, so jetzt ist fertig, jetzt bin ich so, wie ich bin, und wie du sagst, ne, die Norm oder dieses perfekt sein, das ist ja auch, oder normal sein, man will ja normal sein, also das wollte ich ganz lang, ich dachte immer, naja, wenn ich ein bisschen abnehme und wenn ich dann vielleicht, ne, dann sehe ich normal aus, dann bin ich endlich normal, dann werde ich von allen gemocht und geliebt und, ne, anerkannt, aber das ist ja alles so ein bisschen Definitionssache auch, ne, was ist normal, was ist perfekt, ich finde, Perfektionismus, habe ich lernen dürfen, bremst uns in vielen Dingen ganz, ganz stark aus, mich hat das sehr stark gebremst und ich habe irgendwann mal für mich gesagt, Mensch, normal, ich bin normal, wie du es auch sagst, ne? Ich bin für mich normal und ich mag mich so, wie ich bin. Aber das war bei mir auch ein langer, langer Prozess, eben aufgrund des Lipidems, aufgrund dessen, dass man eben viele Dinge nicht beeinflussen kann, ne? Naja, nicht
man
immer.
Kann das, man kann das ja auch als eine mega, ich weiß, das wird viele provozieren, aber ich bin da jetzt einfach mal so, das kann man ja auch als
Mach
eine mega
das ruhig.
Als eine mega Gelegenheit erkennen, weil durch das Lipidem wurdest du erst aufgefordert, einen Weg zu finden, friedvoller und in Anführungszeichen vielleicht besser mit dir selbst umzugehen. Und vor Perfektionismus, ich glaube, viele Menschen könnten eher Dinge loslassen oder in einer Perspektive betrachten, die ihnen auch dient, um zu verstehen, wie wer sie sind und wie sie sind oder wie sie funktionieren, in Anführungszeichen, wenn sie verstehen, warum wir perfekt sein wollen. Wenn wir perfekt sind, bieten wir weniger Angriff für nicht gemocht werden und für Kritik. Das heißt, hinter dem Perfektionismus verbirgt sich an sich wieder nur der, den wir alle haben. Also ich kenne fast keinen Menschen, der nicht irgendwo einen perfektionistischen Anteil hat. Es gibt natürlich ganz wenige, die so ein bisschen von vornherein so eine schöne, gemütliche, lazy Natur besitzen. Aber sehr viele Menschen haben in ausgeprägten Varianten Perfektionismus, weil wir alle eben Anerkennung brauchen. Wir wollen uns alle wichtig und dazugehörig fühlen. Das ist ein auch, ich würde sagen, ein Grundbedürfnis. Das gehört zum Menschsein dazu. Und es gibt ja auch Sinn, weil wir Rudeltiere irgendwo sind. Und einfach, das sonst, es ist schwierig, sagen wir mal so. Aber auch, was du vorher gesagt hast mit diesem, ich will normal sein, auch da verbirgt sich der Wunsch, ja, wenn ich nicht normal bin, dann gehöre ich eventuell nicht dazu. Und da, finde ich, dürfen immer wieder alle hineinfühlen, inwiefern wir vielleicht schon heilen, vielleicht schon annehmen, manchmal sogar vielleicht umwandeln oder arbeiten. Und zwar diesen Urglaubenssatz, den so viele in sich tragen von, ich bin nicht gut genug.
Ich bin nicht wert, ja.
Ich bin nicht gut genug. Selbstwert ist eh nochmal ein ganz krasses Thema, das die wenigsten Menschen wahrhaftig richtig betrachten oder gesehen haben, wie sich der aufbaut. Und dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, den wir oft tatsächlich leider aus unserer Kindheit irgendwie mitgebracht haben und Schulsystem und dann später Ausbildung und Co. Und vielleicht auch die ein oder andere schlechte Erfahrung in Beziehungen und Abneigung, Ablehnung, zeigt sich aber jedem anders. Also ich bin nicht gut genug, kann sich dann ausprägen in Form von, weil ich nicht gut genug aussehe, weil ich nicht klug genug bin, weil ich anscheinend nicht sportlich genug bin, ja, das gibt's ja, oder diszipliniert genug bin, das streut ja in verschiedenen Nuancen. Bei mir gab es keinen einen krassen Aha-Moment, der quasi dazu geführt hat, zu erkennen, ich bin so, wie ich bin, oder ich darf so sein, wie ich bin, das war es nicht, es waren viele unterschiedliche Aha-Momente. Was ich sagen kann, dass ich meine letzte offizielle Diät in Anführungszeichen mit 24, 25 gemacht habe, also ich bin jetzt 31, das ist dann so gute 6 Jahre her. Das ist schon ein mega Erfolg für mich, weil ich echt ein sehr komplexes und ungesundes Verhältnis zu Essen hatte, wie übrigens fast jede zweite bis dritte Frau, sagt man. Und es ist auch ganz interessant, wenn ich mal hineinfühlen würde, also, oder tue ich jetzt einfach mal, ja, und für jeden Satz, den ich gehört habe, der in diese Richtung gegangen ist, oh, wie viele Punkte hat das, Kalorien, ich mache Diät, oh, heute erlaube ich mir, morgen faste ich dann wieder, also alles, was mit Verzicht und Gönnen zu tun hat, ja, Essen ist was sehr Naturelles, ich muss mir das nicht gönnen und ich muss das auch nicht auf Verzicht trainieren. Ganz selten gibt es Fälle, wo Menschen wahnsinnig krank sind, wo es überlebenswichtig ist, zu gucken, wie viel Zucker und was weiß ich, welche Anteile haben, aber das betrifft wirklich einen sehr kleinen Anteil, das darf man nicht vergessen, ja. Und darüber hinaus, wenn ich das mal zusammenzählen und für all diese Sätze in meinem 31-jährigen Lebensjahr, für all diese Sätze, die ich bis dato gehört habe, 1 Euro bekommen hätte von all den Frauen in meiner Umgebung, dann wäre ich fucking reich. Und ich rede hier nicht von einem schönen Haus und einem Auto, ich rede von meiner eigenen Insel. Und das ist einfach, wenn man das mal überlegt, dann kann jeder sich irgendwie so selbst kurz hinterfragen und hineinfinden und denkt so, oh fuck, ja, Essen und all dieses, wie sehe ich aus, das ist so ein überdimensional großes Thema in unserer Gesellschaft geworden, hält uns Frauen auch aus einer feministischen Perspektive wahnsinnig klein, denn wenn ich ständig in meinem Außen feststecke und angespannt bin, irgendwie einem Ideal zu entsprechen und gar nicht dahin komme, mich zu hinterfragen, ob ich überhaupt mir selbst genüge quasi, ja, dann kann ich nie wahrhaftig in mein inneres Potenzial eintauchen, weil ich bin ja nie entspannt. Ich bin ja nie losgelöst davon. Und ich habe irgendwann für mich, also durch eben viele verschiedene Aha-Momente, festgestellt, dass mein Äußeres, oder ja doch, das Äußerste, das Langweiligste an mir ist. Das ist schön, wenn ich mich mag. Es ist schön, wenn ich irgendwas trage, was mir irgendwie gefällt. Zum Beispiel, ich habe gerade gesehen, so, oh, ich habe vergessen, dass du es aufnimmst. Meine Haare sind nicht geföhnt. Und dann war schon so ein glitzerkleiner Gedanke kurz so, oh krass, das sind jetzt ein paar Menschen. Ich stehe für Selbstliebe und Lebensfreude. Was denken die, wenn die jetzt so eine abgeklatschte Frisur sehen? Interessant, dass es immer noch da ist, obwohl ich mich 10 Jahre beruflich mit diesem Thema beschäftige. Das ist einfach noch so ein innerer Ruf aus der inneren Richterin oder innere Kritikerin. Und dann kann ich das annehmen und sofort sagen, okay, ich lass dich los. Du dienst mir absolut nicht. Du blockierst mich nur. Tschüss mit dir, ja? So, weil meine Energie kommt von innen und nicht von außen, ja? Alles kommt von innen. Und der geile Shit fängt auch im Innen an. Und einfach, ich finde, wir sind ein Tempel. Unser Dasein ist ein Tempel. Und oder ein Palast, wie man das auch sehen möchte. Und unser Körper ist nur in Anführungszeichen das Gefäß. Also das Gefäß ist auch wichtig, gar keine Frage, aber es ist halt ein Instrument, um meine innere und äußere Welt zu verbinden oder andersrum. Ein Moment, der aber, den ich gerne einfach wieder erzähle, weil ich glaube, damit können sich sehr viele Menschen irgendwie, oder darin können sich viele Menschen wiedererkennen, ist, der ist, wie gesagt, mit 24, 25 war das, da hatte ich so eine Sommergrippe und man kennt es ja bei einer Grippe, da hat man nicht oft Appetit und ich habe da nochmal so unbewusst oder vielleicht auch indirekt dann bewusst so 2-3 Kilo verloren. Das war ein sehr guter Anker für mich oder Motivationsanker zu sagen, ich mache weiter. Hatte dann eine Freundin in dieser Zeit, die die Wassertabletten irgendwie genommen hat, weil sie gesagt hat, oh, sie hat so viel Wasser in ihrem Körper, voll witzig. Also wir bestehen ja aus 70% Wasser, so gut so, ja. Dann habe ich Wassertabletten genommen, weil ich mir auch eingebildet habe, dass ich so wasserlastig bin, Wassereinlagerung habe und Co. Und man kann auch mal für einen Teil Wassertabletten nehmen. Also ich bin kein Arzt, deswegen bitte, oh Gott, mit einem Arzt darüber reden. Aber ich habe sie nicht mal genommen, sondern ich habe sie halt wirklich bewusst eingesetzt, um Gewicht zu verlieren. Habe zusätzlich wahnsinnig viel geraucht, um mein Appetit irgendwie so klein zu halten. Und habe ständig, ich habe so eine Ananas- oder Melonen-Diät, ich weiß es gar nicht mehr, gemacht. Und habe sehr viel Gewicht verloren, so circa 6-7 Kilo in sehr kurzer Zeit, in 1-2 Wochen, wenn nicht so, ja doch, 1-2 Wochen. Es war ganz spannend wieder zu sehen, wie mein Umfeld darauf reagiert hat, wieder mit Komplimenten und wie toll das ist. Das ist halt auch einfach wahnsinnig gefährlich, dass Gewichtsverlust immer noch so abgefeiert wird in unserer Gesellschaft und als irgendwie gesund dargestellt wird, was es letztendlich nicht ist. Wir können jedes kleine Kind beobachten oder Tier, das anfängt nicht mehr zu essen, denen geht es dann beschissen. Ja, also Essen brauchen wir, um zu wachsen, fertig, aus. Und oder um zu leben, noch weiter, um vorhanden zu sein. Und dann weiß ich noch, ich glaube, ich habe da meine dünnste Phase gehabt, in Anführungszeichen. Also ich war da plus minus, glaube ich, eine Kleidergröße 38, habe dann so ein bauchfreies Top getragen, habe mich fantastisch gefühlt aufgrund auch der Komplimente und dieser Anerkennung im Außen. War mit ein paar Freundinnen in diesem Sommer ganz wild, wir waren viel kluppen. Und irgendwann bin ich in diesem Club mit so einem richtig heißen Kerl am Tanzen, ich glaube sogar ein bisschen rummachen, ich weiß es gar nicht mehr. Und bemerke dann, wie plötzlich mein Magen so auf einer richtig unangenehmen Art und Weise knurrt. Kennt man das, wenn man im Team mit jemand anderem ist und man macht und der Körper macht so Geräusche, weil unser Körper macht irgendwie Geräusche, ja? Und ich glaube, ihm war auch gar nicht klar, ob es ein Pupser war oder ob es jetzt ein Magenknurren war, ja? Und in diesem Moment dachte ich nur so, krasser Scheiß, das kannst du halt nicht leugnen. Also um so auszusehen, wie du anscheinend aussehen willst, hast du Hunger und du kommst nicht drum herum. Und dann habe ich auch irgendwie für mich in diesem Club mit diesem, in Anführungszeichen, knurrenden Pupsgeräusch für mich festgestellt, naja, das, was ich jetzt hier praktiziere, ist eben keine Selbstliebe. Das ist Selbstbetrug, weil ich mich anscheinend ja nicht so annehmen kann, wie ich bin, sondern nur, wenn ich mir immer erlaube zu werten. Und sich erlauben zu werten, impliziert so ein bisschen, sich zu verbieten zu sein. Und das ist auch die Gefahr bei Selbstliebe, bei Persönlichkeitsentwicklung, bei Coaching und. Da ist auch eine große Chance, gar keine Frage. Dieses, wir müssen im Gleichgewicht sein, uns zu erlauben, ja, wir dürfen ausdehnen und wir dürfen immer wieder neue Prozesse, wir dürfen auch mal eine Creme probieren, die anscheinend Zellulitis irgendwie verringert, wenn wir Lust dazu haben. Um Gottes Willen, ja, also das ist doch mein Körper, das ist meine Regel, ich darf doch machen, was ich will. Aber ich finde es immer spannend zu hinterfragen, warum tun wir das jetzt gerade? Bin ich wirklich ehrlich zu mir? Mache ich das aus einem Liebemotiv und einem Füllemotiv, also für mich? Oder mache ich das eher aus Angst und aus Mangel, aus Zweifel, dass wenn ich nicht irgendeinem Ideal entspreche oder so aussehe oder mich ständig bemühe, nicht geliebt zu werden, nicht eine Anerkennung zu finden in dieser Gesellschaft? Und das sind zwei spannende Fragen, gerade wenn wir im Körper mehr Frieden erreichen wollen. Ja.
Und gerade das Thema mit dem Essen, also ich hatte ja auch lange Zeit eine schwierige Phase mit der Essstörung, war auch in der Klinik und da waren auch viele, ich hatte ja Binge-Eating, ne, und es waren aber auch viele, die Bulimie oder Magersucht, also Anorexie hatten. Und von einer dieser Mitpatienten kam dann irgendwann mal die Einsicht, ja, Lebensmittel, das sind Mittel zum Leben, wie du es vorher auch gesagt hast, ne? Wir brauchen unsere Nahrung, um überhaupt sein zu können, um gesund sein zu können, um Energie zu haben, um überhaupt irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Und das beobachte ich auch ganz, ganz oft. Bei mir kommen wirklich fast nur Frauen, die ich zum Essen zwingen muss, weil sie sich schon so runtergehungert haben, dass sie mit so wenig Kalorien, ähnlich, ich kann mir das gut vorstellen, ne, ähnlich so wie mit deinem Magenknurren, durchs Leben gehen und sich wundern, warum keine Energie da ist, warum sie nicht mehr strahlen, auch nach außen, ne, wenn man sich quasi runterhungert und sich da so quält und ja, also für mich war es auch eine reinste Qual, diese Verzichtgeschichte, ich habe auch ganz viele so Sachen gemacht, ne, und das merkt man den Frauen auch an und jetzt, also in letzter Zeit,
das ich merkt man das auch immer. Man merkt es auch kollektiv, also das ist natürlich jetzt auch wieder eine krasse Behauptung, aber natürlich hat man beobachtet in den letzten Jahren, dass auch Männer unter diesem
Ich muss mal kurz meine Katze retten, warte. Oh Gott.
Jetzt. Also man hat natürlich auch in den letzten Jahren stark bei Männern bemerkt, dass die Magersuchtzahlen und Co. und Essstörung, Entschuldigung, jetzt habe ich einfach krübst, dass quasi das bei denen auch steigt. Aber ich sehe gesellschaftlich in den klassischen Rollen, dass der Mann noch eher Druck verspürt, dass er immer als das stärkere Geschlecht dargestellt wird, das Geschlecht, das einen Plan haben muss und. Und Frauen eher noch das Geschlecht, das Schönheit irgendwie in die Welt bringt, auch selbst schön ist. Und deswegen auch eher den Schmerz mit dem Körperlichen. Und obwohl die Zahlen auch bei Männern gestiegen ist, empfinde ich immer noch, dass Frauen sich da viel verrückter machen. Und Männer da freier davon sind, wenn sie zum Beispiel eine Präsentation halten. Also es ist natürlich jetzt sehr pauschal gesagt, aber sie halten eine Präsentation, müssen irgendwie vor vielleicht dem Team, vor der Firma, whatever stehen und was erzählen, dann sind sie in der Sache drinnen meistens mehr, als was Frauen haben. Frauen haben dieses, wie sehe ich aus, was ziehe ich Tage davor schon an, in was fühle ich mich wohl. Auch das, dass die wenigsten Frauen wirklich wissen, welche Kleidung ihnen dient. Also entweder Kleidung bewusst für sich zu nutzen oder sich davon einfach zu lösen, dass es eine wichtige Rolle spielt im Leben. Ja, beides ist völlig legitim. Und zusätzlich kommt halt bei Frauen noch dazu, dass sie gemocht werden wollen. Das wollen Männer auch, aber oft nicht in so einer Dringlichkeit, weil wenn wir einfach 50, 80, 100 Jahre in die Vergangenheit zurückblicken, dann hatten Frauen halt einfach hauptberuflich oft als Job den Haushalt zu führen, die Kinder irgendwie gut in die Schule zu bringen, dass sie sich benehmen und sie selbst benehmen. Dieses Wort ist schon sehr eingrenzend, ja. Es gibt dir, weil es bedeutet, es gibt Regeln, an die du dich irgendwie halten, orientieren musst, damit du dich benimmst, ja. Und deswegen, wenn ich sage, kollektiv grenzt es uns ein, wenn wir weniger essen, diese Kraft, die du gesagt hast, dieses ständig zu gucken, ach, wie sehe ich aus, und man muss mal überlegen, wie viel Kraft das kostet. Also es kostet einfach wahnsinnig viel Kraft. Ich habe vor kurzem ein schönes Beispiel davon. Ich bin, dachte ich, immer sehr frei davon. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich aber doch nicht davon frei bin. Ja? Also ganz interessant, wann waren das? Vor circa, vier, sechs Wochen hatte ich etwas an. Ich habe ein Pullikleid, das ich sehr liebe. Und das sieht man sehr oft auch bei Interviews, die ich gebe und sonst. Ich trage es einfach sehr gern. Es ist so, das habe ich an und bin angezogen, fertig. Und es hatten dann ein paar Freunde schon irgendwie so als Späßle mal gebracht, so, naja, du hast auch, wäschst du deine Klamotten nicht mehr oder hast du nichts mehr anderes im Kleiderschrank oder. Das ist interessant, wie das auffällt. Also interessant, wie das ein Thema ist. Wie schade, dass sie ihre kostbare Lebenszeit mir widmen und meiner Kleidung, statt bei ihnen zu bleiben. Im Yoga gibt es ein sehr schönes Sprichwort, bleib auf deiner Matte. Wir hätten viel mehr Kraft, wenn wir bei uns bleiben. Was ich aber interessant fand, war dann, dass es natürlich bei mir Spuren hinterlassen hat. Es hat mich beeinflusst. Und am nächsten Tag habe ich das Kleid dann wieder tragen wollen und habe dann kurz überlegt, so, oh nein, wenn es meine Freunde schon denken, was denken dann vielleicht meine Follower? Ja, was denken die denn? Denken die dann auch, ich habe keine Lust mehr, mich für sie hübsch zu machen oder für mich? Oder was denken die? Und dann habe ich es einfach offen geteilt und habe gesagt, dass ich mich bewusst entschieden habe, das Kleid jetzt nochmal zum dritten oder vierten Tag zu tragen. A, weil es nicht stinkt, ich habe es gelüftet und weil ich einfach Freude daran habe. Und da habe ich bemerkt, wie sehr wir Frauen dazu neigen, und das ist natürlich jetzt sehr hart, weil wir uns das nicht eingestehen wollen, aber uns ablenken zu lassen. Mhm. Wir lassen uns von den wichtigen Dingen meines Erachtens ablenken oder auch ausreden. Ja, dieses immer ständig, ah ja, aber die Gesellschaft gibt uns dieses Gefühl, bla 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 bla. Ja, dann lerne damit umzugehen, wie du deinen Blick nach innen richtest und dich von diesem gesellschaftlichen Druck ein bisschen lösen kannst oder ihn einfach annehmen kannst und trotzdem dein Ding machen kannst, weil letztendlich der Tag hat 12 Stunden, was du, also oder 24, aber du lebst höchstwahrscheinlich 12 oder 15 davon aktiv, weil den Rest schlafen wir. Du hast einfach nur eine begrenzte Zeit erstmals in dem menschlichen Körper, wie wir hier vorhanden sind. Und dann ist die Frage, worauf setzt du deinen Fokus, Baby? Echt immer, was andere denken und ja. Und das habe ich richtig gemerkt mit dem Pullover. Krass, das hat mich einfach mal kurz 15 Minuten vielleicht meines Tages gekostet, darüber nachzudenken, ob ich jetzt den Pulli nochmal trage oder nicht. Ja, aber 15 Minuten, die nicht mehr zurückkommen. Und man kann sich das bei allem fragen. Man kann sich das nicht, dass ich finde, dass man sich nicht schminken darf oder seine Haare machen darf. Aber all diese äußerlichen Faktoren, wie viel Zeit kosten die dich? Wie viel beansprucht es dein Leben? Und hat es seine Berechtigung? Und da halt wieder zu hinterfragen, aus welchem Motiv geschieht das Ganze letztendlich wieder? Ja, wirklich für mich. Also ich bin voll der Fan, wenn ich zum Beispiel eine schwierige Nacht hatte, in der ich nicht gut geschlafen habe, vielleicht Albträume hatte, Streit mit einem Liebespartner, whatever. Und ich habe am nächsten Tag einen wichtigen Termin mit der Bank oder eine Präsentation. Warum darf ich dann Schminke oder auch Kleidung nicht für mich nutzen? Das darf ich doch, ist doch völlig legitim, ja. Aber ich weiß, dass ich sie für mich nutze, um eventuell Müdigkeit oder andere Gefühle gerade zu verstecken oder nicht in den Vordergrund zu bringen. Und dann ist es in Ordnung. Also ich finde es tatsächlich sehr spannend, seine Handlungsmotive zu kennen und sich zu hinterfragen, wie viel Zeit räume ich dieser ganzen Verschönungsthematik ein und verstehe ich als Frau eventuell, dass mich das auch noch so ein bisschen, wenn wir das männliche Prinzip, ja, was sehr praktisch, logisch orientiert ist, rangehen, ja, gar nicht jetzt per se Mann, wir haben ja auch als Frau beide Anteile. Jeder Mensch hat männliche und weibliche Anteile oder Energien in sich. Und zu verstehen, hä, wo sehr kann ich nicht in die Tat kommen oder ins Handeln oder meine Energie für Aktionen nutzen, weil ich leider erst noch eine Stunde vorm Kleiderschrank stehe und bedauere, dass ich nichts Passendes zum Anziehen habe. Also verstehst du, was ich meine? Dieses, inwiefern lasse ich mich zu sehr ablenken von den wichtigen Dingen meines Lebens, was wahnsinnig schade ist.
Ja, genau. Das stimmt. Aber auch nochmal zum Thema Klamotten, ganz ehrlich. Ich habe neulich auch versucht, meinen Kleiderschrank auszusortieren, weil es sind ganz, ganz viele Sachen drin, die ziehe ich so gut wie nie an. Die habe ich teilweise noch nie angehabt. Die habe ich gekauft und habe mir gedacht, das ziehst du dann und dann mal an. So, die Tage sind alle schon vorbei. Man hat trotzdem immer wieder die gleichen Sachen an. Und eigentlich könnte man bis auf 3, 4, 5 Sachen alles aus dem Schrank rauswerfen, weil man eigentlich immer nur diese Handvoll, vielleicht 2 Handvoll Klamotten regelmäßig trägt und der Rest staubt im Schrank ein. Ne? Also es ist auch so eine Sache, wo man sich bewusst werden kann.
Ja, ich glaube aber nicht, dass man das pauschal, zum Beispiel ich habe wahnsinnig unterschiedliche Klamotten, weil ich viele Vorträge und so halte und habe einfach so Vortragsklamotten und auch Alltagsklamotten.
Genau.
Ja. Aber wie du gesagt hast, einen bewussteren Umgang und hier, und da fängt, glaube ich, ein bisschen das Komplexe an oder die strukturelle Ungerechtigkeit, weil, wie du schon gesagt hast, viele Frauen werden sich jetzt in deiner Äußerung wiedererkennen, denn die meisten Menschen haben einen überfüllten Kleiderschrank. Und was machen Frauen, um etwas zu kompensieren? Einkaufen. Nicht alle, aber sehr viele. Man hat schon das Gefühl, ein geiles neues Kleid oder, keine Ahnung, Oberteil oder whatever, nehme ich jetzt als Belohnung oder gibt mir auch ganz kurz irgendwie ein Power-Gefühl. Ja? Also ich kenne das von mir selbst, wenn ich irgendwie einen Pitch habe und irgendwie, weiß ich, ein neues Produkt vorstellen und sonstiges und ich dann gucke ich schon danach, dass ich irgendwie auch ein geiles Kleidungsstück habe, um den Tag noch mehr zu zelebrieren. Aber das kann man auch in einem anderen Beispiel setzen. Ja, manche kaufen sich auch geile Dessous oder etwas Feines, Schickes, Sexiness für einen besonderen Anlass. Aber das Kleidungsstück ist immer wie ein Nachtisch, finde ich. Es ist nicht dein Hauptgang. Das heißt, wenn du nicht an deinem Selbstwert selbst arbeitest und er nicht in einer Position ist, wo du dich gut fühlst, dann werden dir die teuersten oder schönsten Dessous der Welt nur lässt sich in den Po beißen. Und bei einem Pitch quasi wird der wie nennt man das, Jackett, ja, oder Blazer auch nicht dafür sorgen, dass du glaubwürdiger dein Produkt den Investoren präsentierst. Also letztendlich ist immer unsere Arbeit in uns. Und wir haben bei Baufrauen den Spruch geprägt, den ich sehr gut finde, dieses: ein voller Kleiderschrank füllt keine innere Leere. Und ja, da einfach irgendwann halt wirklich zu fühlen, was steht mir eigentlich, was ziehe ich sehr gerne. Ich habe zum Beispiel, weil ich sehr konsumorientiert bin, ich glaube, das sind sehr viele in unserer Gesellschaft, wir wurden ja auch so ein bisschen dahin konditioniert, ja, muss man sagen. Ich habe so eine Liste, wenn ich sehe zum Beispiel, jetzt habe ich noch ein paar Jeans oder zwei. Ja, ich bin nicht so eine Jeansträgerin, aber ich bräuchte mal wieder eine vielleicht. Dann schreibe ich mir das auf. Ich habe so eine Liste im Handy und mache mir das bewusst. Wenn ich dann unterwegs bin, überprüfe ich wirklich, brauche ich was gerade, nicht in der Hand halte? Ja, gehört es zu mir, steht da mein Name drauf? Oder mache ich es gerade nur, weil irgendwelche Gefühle ich betäuben möchte? Und dann gucke ich manchmal in meinem Handy, ist in die Liste. Ah, okay, krass, Geschirrtücher brauche ich wirklich noch und nehme das mit. Das hört sich jetzt so ein bisschen, okay, aber das ist ja dann gar nicht mehr intuitiv. Naja, wir sind so beeinflusst von so vielen unterschiedlichen Faktoren, dass man einfach auch gerne Tools finden kann und Tricks ein bisschen, wie man sich besser durchs Leben führen kann. Und ich will noch ganz kurz mit dem Kleiderschrank auf etwas hinaus, weil das finde ich so abstrakt. Einerseits suggeriert uns Medien, große Firmen, Konsum, weil sie sagen oder unbewusst oft uns ja Selbstzweifeln bewusst einreden. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob du das Phänomen mit den Wimpern kennst. Ja, also ich weiß nicht, wann es angefangen hat. Vor 8 Jahren, glaube ich, ist, oder vor 10, ist dieser Hype losgegangen, dass irgendwie voll viele Freunde von mir so gefakte Wimpern hatte.
Höre ich auch dazu. Ich habe das auch schon mal gemacht und dachte mir dann so, warum?
Also das ist auch, wenn es einem dient, weißt du, wenn jemand dient und jemand hat zum Beispiel, also auch wenn er volle Wimpern hat, ist ja auch subjektiv, aber und er denkt irgendwie, er fühlt sich damit stärker, dann darf er das doch tun. Ich will das nicht, ich bin auch kein Fan davon, diesen Trend gerade mit aufgespritzten Lippen und dem gleichen Make-up zu verurteilen, weil wir müssen, es bringt nichts, weil dann machen wir keine Sisterarbeit, sondern wir machen uns wieder gegenseitig fertig und klein und das wollen wir eigentlich ständig verhindern. Wir wollen ja größer werden kollektiv als weibliche Kraft. Aber bei den Wimpern, ganz interessant, alle meine Freunde hatten dann irgendwann Fake-Wimpern und es sah ganz schön aus. Und plötzlich, und bis dato, fand ich meine Wimpern immer gut. Also ich hatte noch nie dieses, oh, da muss ich was machen. Und dann stand ich eines Tages vorm Spiegel und habe überlegt, so, oh, meine Wimpern, sind die eigentlich wirklich gut genug? Das heißt, es werden Trends bewusst zum Teil gesetzt. Und danach kommen manchmal auch erst Selbstzweifel. Die sind nicht immer im Vorhinein da. Bei vielen, ja, aber es kann auch nachhinein passieren. Das heißt, dann gehe ich zu der Quelle, die eigentlich für den Selbstzweifel verantwortlich ist, gebe ihr mein Geld, um mich dann besser zu fühlen. Wie pervers und abstrakt ist dieses Vorgehen? Und im Endeffekt ist das auch ein bisschen mit Klamotten. Gehen wir in H&M rein, gehen wir in irgendeinen Modeshop, gucken wir unsere Post an. Wie viel Werbung betrifft das weibliche Aussehen? Das ist 80%. Schauen wir Werbung im Fernsehen an. Das geht gar nicht klischeehaft. Also ich gucke keinen Fernsehen mehr. Und immer wenn ich mal bei meiner Mutter kurz bin und irgendwas läuft, dann sehe ich so, ah ja, jetzt wieder kommt die Männerwerbung, schnelle Autos, irgendwie was mit Wandern und Handwerken. Vielleicht noch so eine Rasierwerbung. Und bei Frauen, ah ja, ah jetzt wieder, okay, die Haare, ah die Creme, ah und dann Mode, ah Fitnessstudio. Das ist sehr enorm. Und deswegen finde ich auch wichtig, an dieser Stelle zu sagen, wenn man da rauskommen möchte aus dieser Optimierungsfalle, stets schöner, besser, toller zu werden, darf man wahnsinnig höflich und geduldig mit sich werden, denn unsere Aufmerksamkeit ist einer der größten Währungen in dieser Gesellschaft und das wissen alle. Ja, so ständig werden wir bespielt mit Einflüssen, Werbung, Informationen und Bilder und da kann man einfach auch mal in diese Falle tappen. Das gehört auch dazu, sich zu verlieren. Genau.
Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Falle bezeichnen, wie du sagst, wenn es seinen Sinn erfüllt, wenn man sich dann gut fühlt, besser fühlt oder vielleicht auch was draus ziehen kann, ist ja mit deinem Buch genauso, ne? Jemand sieht vielleicht eine Anzeige und sagt, boah, das spricht mich an, weil da möchte ich gern für mich wachsen, möchte was ändern, möchte mich vielleicht auch besser verstehen, oder auch an mir arbeiten, ne? Dann finde ich das eigentlich ganz gut. Also ich würde jetzt nicht pauschal alles an Werbung schlecht sehen, weil es ist was, wovon wir alle irgendwo ein Stück weit auch leben, egal in welche Richtung die Werbung geht. Ohne Werbung gäbe es, glaube ich, niemand mehr auf der Welt. Ne? Es
ist ja so ein bisschen auch verteilen. Ich würde gar nicht, Werbung per se ist nicht das Schlimme, sondern schau dir wirklich mal Fernsehwerbung an. Warum wird 80% über Aussehen bei Frauen Werbung gemacht? Wem dient das? Ja. Das dient uns Frauen nicht. Weil du sagst, weil das sorgt dafür, dass, also es gibt einfach Studien, die zeigen, dass nach Germany's Next Topmodel wir, also ich glaube nach den ersten 3 Jahren, die Magersuchtzahlen einfach gestiegen sind. Also es ist einfach Fakt, das ist nichts, was ich einfach nur erfinde. Ja. Und der Punkt, das hat jemand mal voll Gutes gesagt, ich glaube, die heißt die Wolf, eine Aktivistin hat mal gesagt, wenn jede Frau nur über Nacht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätte, sagen wir 20-30%, es würde ein Milliardenmarkt über Nacht auch zusammen einbrechen, weil einfach mit unserem Aussehen und mit unserem Selbstwerten Geld gemacht wird. Und was ich mit der Falle meinte, ist nicht, dass generell irgendwie an sich weiter zu arbeiten oder sich selbst kennenzulernen mit unterschiedlichen Tools, dass es verkehrt ist. Ich wollte nur sagen, ich, die seit 10 Jahren sich hauptberuflich mit diesem Thema beschäftige, coache, therapiere, Programme anbiete, Vorträge halte, ich falle auch in diese Falle. Das wollte ich damit sagen, dass niemand davor geschützt ist, also dass man einfach nett ist und nicht denkt, wow, jetzt habe ich irgendwie halt doch das Kleidungsstück gekauft oder jetzt habe ich, keine Ahnung, doch mal kurz drüber nachgedacht, ob ich zu viel gegessen habe und dann sich gleich wieder verurteilt und denkt so, oh nein, jetzt war ich nicht tough genug, das durchzuziehen, sondern zu sagen, hey, diese Energie da draußen ist mächtig. Da sitzen Leute, Psychologen zum Teil auch zusammen und überlegen sich, wie die Werbung, die wir anschauen, oder die Serie uns am meisten triggert. Das wollte ich damit sagen. Nicht quasi, dass
das
man
fängt, generell... Das hat auch nicht nur mit der Werbung zu tun. Schau dir doch nur die Nachrichten an, wie wir manipuliert werden in vielen Bereichen. Na, deswegen, also ich finde es gut, wenn man nicht ständig vor der Klotte sitzt, ne, weil man wird nur teilweise, also was heißt nur, man wird oft negativ beeinflusst. Und diese ganzen Eindrücke, die auf uns einprallen, mit denen muss man auch erstmal klarkommen, die muss man erstmal verarbeiten. Und nicht so, wie du sagst, ne, klein beigeben und sagen, ah ja, wenn jetzt die Werbung das und das sagt, ne, dann muss ich jetzt sofort in die Apotheke oder sofort in den Laden, muss das und das holen, weil dann geht es mir ja besser, sagt ja die Werbung. Ne? Und das ist ja nicht so. Also ich finde auch, das sage ich auch zu meinen Coaching-Mädels, ihr dürft auch immer trotzdem, dass ihr mit mir zusammenarbeitet, euer eigenes Hirn einschalten und überlegen. Ja, also ich übernehme schon ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen Mitverantwortung beziehungsweise mit Entscheidungshilfen, aber letzten Endes ist es natürlich nicht mein Wunsch, dass jeder das Hirn abschaltet und nur das macht, was ich sage. Also wenn das so wäre, es wäre natürlich geil, ne? Also in anderen Bereichen, aber das ist nicht mein Ziel. Und ich glaube, es ist auch nicht dein Ziel. Das ist auch nicht das Ziel der Werbung. Aber wie gesagt, wir sind sehr schnell beeinflussbar.
Das Ziel der Werbung ist es schon. Also ich glaube, von der Werbung ist es schon.
Ja, wir sind da beeinflussbar.
Das sind halt, das darf man einfach nicht vergessen. Ich glaube zum Beispiel, also das fängt ja schon, warum heißt du Tina? Du heißt Tina, weil irgendjemand dir den Namen gegeben hat. Also da fängt es ja schon an. Und auch das, seien wir ehrlich, warum bist du in dem Beruf, in dem du bist? Warum habe ich mich als Tanzpädagogin, weil mein Vater irgendwann mal gesagt hat, ich bin eine gute Tänzerin und meine Mutter geleuchtet hat, weil ich getanzt habe. Also dieses, warum tun wir, was wir tun, das ist eine sehr hohe philosophische und psychologische Frage, aber das führt immer wieder zurück, haben wir wirklich einen freien Willen? Trinken wir, weil wir trinken wollen oder weil wir durstig sind, ja? Und das ist, ich will, das geht jetzt viel zu weit, aber dieses sich bewusst zu machen, wir können viel neu lernen, wir können viel hinterfragen, aber ich glaube nicht, dass die menschliches Dasein da ist, um ständig in den Kampf mit uns selbst zu gehen. Also ständig zu sagen, okay, jetzt muss ich noch mehr Selbstliebe lernen, jetzt muss ich da disziplinierter werden, das ist gleich so einem Wettbewerb. Kampf. Ich glaube, wir sind eher da, um uns zu verbinden und vor allem mit uns selbst. Das heißt, wenn wir wieder bemerken, hey, jetzt habe ich halt doch im Coaching das gemacht, was die Tina gesagt hat und habe im Nachhinein bemerkt, so eigentlich war es gar nicht meine Wahrheit oder ich bin halt doch zur Apotheke gerannt, weil ich gehofft habe, dass das Produkt mir hilft. Ja, so. Und es hat es aber nicht getan, dass man dann einfach sagt, okay, ich fühle mal hinein, warum habe ich das getan und umarme diesen Anteil, weil das bedeutet für mich, sich in seiner Ganzheit zu erkennen. Wir sind nämlich, wie gesagt, ich finde, wir sind nicht so gut im Sein. Wir erlauben uns immer zu werden, ja. Wir dürfen noch da besser werden, ne. Aber zu sagen, hey, das ist okay. Mir passiert das auch, dass ich, keine Ahnung, ich hatte Corona im Dezember und jetzt leide ich an extremsten Haarausfall. Ich sehe es auch schon wieder. Ganz krass, ja. Und ich erwische mich auch dabei, wie ich zum Beispiel dann jetzt auf einmal so Vitamin A, also ach so, der Haushalt geht wieder weg nach 3 Monaten, Gott sei Dank, sagt man plus minus. Aber ich erwische mich auch dabei, wie ich auf einmal plötzlich Vitamin A als Ernährungszusatz nehme, ja. Oder wie ich jetzt irgendwelche, ich habe so komische, ätherische Öle gekauft, ich habe damit nie Verbindungen, aber weil ich mir hoffe, dass das bald wieder besser wird, ja. So, und was mache ich? Ich kompensiere nur mein Ohnmachtsgefühl damit. Also wenn man das versteht, dass der Mensch tatsächlich voll oft der Kontrolle hinterherjagt, weil er nicht verstanden hat, was Leben ist. Und Kontrolle ist ja was sehr Maschinelles, so funktionieren. Ja. Ja, aber zum Beispiel, wenn wir uns mit der Natur vergleichen würden, eher so kein Meer fragt, ob es da sein darf. Und kein Meer schämt sich dafür, dass es sich ausdehnt. Ja, oder denkt, oh, ich bin vielleicht zu viel Welle. Nein. Ja. Und mir hilft es immer wieder, mich mit dem Naturellen zu verbinden und zu verstehen, wow, ich bin auch eine Natur. Ja, ich darf auch einfach sein. Genau.
Ja, ja. Das finde ich auch sehr gut. Und vor allem finde ich es auch gut, dass man einfach auch Personen hat, die das so ein Stück weit auch vorleben. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Weil wenn man alleine quasi mit sich versucht, irgendwie da ins Reine zu finden, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt funktionieren, weil man nicht weiß, wie und wo man eigentlich anfängt. Und vor allem, weil die meisten, wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, nicht im Innen anfangen, sondern immer die Problematik im Außen suchen und immer denken, ja, wenn ich so und so bin, wenn ich das und das mache und da jeden zufrieden stelle, ne? Das ist bei den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind ja ganz oft Mütter. Und klar ist für die Mama das Kind und die Familie immer an erster Stelle, aber ich sage ganz oft, Leute, ihr müsst auch ein bisschen nach euch schauen, weil wenn ihr nicht funktioniert, dann könnt ihr auch nicht für die Kinder da sein. Ne?
Nicht nur ein bisschen meines Erachtens, sondern man darf lernen, ja, dass sich selbst an erster Stelle zu priorisieren nicht egoistisch ist. Ja. Das wird oft unsere Gesellschaft so, dargestellt, sondern es ist wahre Liebe. Weil wenn ich es gibt dieses wunderschöne Gedicht, kennst du das? Quelle der Liebe? Schale der Liebe. Schale der Liebe, das symbolisiert ganz gut, das ist super schön, da geht es quasi darum, dass der Mensch versucht, mehr als Gott zu sein. Der Mensch versucht ständig zu geben, ohne sich zu hinterfragen, ob er hat. Das heißt, wir opfern uns voll oft auf, statt unsere Liebe, unsere Energie zu schenken. Und in dem Gedicht geht es quasi darum zu sagen, hey, sei eine Quelle. Wenn deine Schale voll mit Wasser ist, dann kannst du weiter rausschöpfen. Aber wenn deine eigene Schale leer ist, und wir haben einfach das kommt tatsächlich, das weiß ich, mögen viele auch nicht hören, auch meines Erachtens so ein bisschen aus dem meisten Christentum, wie er gepredigt wurde, weil im Christentum ist ganz stark dieses, wir sind zusammen stark und füreinander und Nächstenliebe und so, und da wird wenig gepredigt, ich nehme mich mal kurz raus und fühle hinein, wie es mir eigentlich gerade geht und setze mich irgendwie an erster Stelle. Guck mal, ich habe schon wieder hier Haare, das macht mich wahnsinnig. Aber gut, das ist eine Gelegenheit.
Man sieht sie nicht.
Oh, ja, aber ich fühle sie, aber es macht... Ja. Auf jeden Fall auch im Mund, überall sind Haare jetzt. Aber gut, es ist eine Gelegenheit, meine Eitelkeit noch abzulegen, die letzte. Genau, und dieses zu sagen, auch als in jeder Position, Mutter, Single, Paar, du bist vollkommen und ganz immer unabhängig mit deinen Kindern oder Partner oder Nicht-Partner. Das ist für viele sehr schwierig, vor allem in der Familie. Aber ich wollte noch irgendwas anfangen. Aber dieses Gedicht würde ich jedem empfehlen, wenn er heute eine Minute Zeit hat. Das ist ganz kurz. Das zu lesen, Schale der Liebe. Und es ist immer wieder für mich auch für mich ist es immer wieder ein, oh, okay, ein Zurückholen. So ist meine eigene Schale gerade voll ab. Genau, ich wollte darauf hineingehen, dass, wenn du sagst, voll viele Frauen und hier im Außen, einmal versuchen wir im Außen etwas zu heilen, was im Inneren geheilt werden muss. Ja, ich finde dieses Bild ganz toll. Wir haben alle Löcher in unserem Herzen und wir versuchen ständig im Außen diese Löcher zu stopfen mit was auch immer, Leistung, Arbeit, statt, wenn wir einfach sagen könnten, hey, ich darf so sein, vielleicht bin ich auch oder gerade deshalb mit dem Loch in meinem Herzen so genial, so ein Genie, dann geht voll Druck und Anspannung weg, finde ich. Ja? Das ist diese Kunst zu sein, Lebensfreude zu leben, das Leben zu genießen, unabhängig von wo ich gerade im Leben stehe. Und das andere ist, glaube ich, dass viele nicht verstanden haben, wie wertvoll sie sind. Und du bist wertvoll, weil du existierst. Punkt. Genauso wie der Baum, jede Blume, jedes Tier. Aber die meisten Menschen rechtfertigen eigentlich ab ihrem 11., 12. Lebensjahr ihr Dasein. Ständig. Weil sie das Gefühl haben, sie müssen gebraucht werden, um eine Existenzberechtigung zu haben. Und das ist halt Bullshit. Und was passiert? Viele gehen in die Leistung, viele gehen ins Optimieren vom Aussehen. Viele gehen Status aufbauen oder Güter sammeln, ja. Und ich glaube, niemand von uns ist da wirklich davor geschützt. Also ich auch nicht. Ich erlebe das oft, wie ich manchmal merke, wenn ich traurig bin oder mir es nicht so gut geht, dann kaufe ich mir halt noch den teuren Schrank oder so. Ja, also ich merke das auch. Und dann fühle ich mich kurz besser. Dann fühlt mein Wert sich besser. Aber letztendlich bist du immer wertvoll. Und egal, also du kannst dich davon lösen, weil es würde ja sonst bedeuten, dass wenn du nicht gut aussiehst, dass du wertlos bist. Das würde ja bedeuten, wenn du keine Leistung erbringst, deswegen können so viele Menschen mittlerweile gar nicht mehr krank sein und wirklich ausruhen, dass du wertlos bist. Das bedeutet, wenn du arbeitslos bist, weil du vielleicht keinen Job hast, dass du wertlos bist. Und das würde bedeuten, dass Menschen unterschiedliche Wertigkeiten zugeschrieben wird. Ja, wenn wir eine obdachlose Person jetzt irgendwie sehen, dann ist die weniger wert als du und ich. Das stimmt nicht. Mm-mm. Und die ist genauso wertvoll. Und das Interessante ist, es gibt eine ganz schöne Geschichte dazu, ist nicht von mir. Wenn du einen 50-Euro-Schein nimmst, also bei äußeren Gütern, kennen wir den Wert. Nehmen wir einen 50-Euro-Schein. Ich ziehe den durch meine Achseln, ich spucke hinein, ich tritt auf ihn drauf. Und ich frage dann das Publikum oder die Leute, wie viel ist der 50-Euro-Schein wert? Alle könnten mir beantworten, ja, immer noch 50 Euro. Wenn es aber um uns selbst geht, sehen wir das oft nicht so. Wir machen uns ganz oft klein. Und ich glaube, eine Befreiung ist, um wirklich mal festzustellen, wer bin ich, wie geht's mir, sich zu fragen, hey, wie versuche ich gerade die ganze Zeit meinen Selbstwert aufrechtzuerhalten, statt mir zu erlauben, dass ich schon immer wertvoll bin. Dann geht nämlich Druck weg und dann geht auch innerer Kampfmodus ein bisschen weg. Tut mir leid, ich bin schon wieder hier auf Haarsuche gefunden.
Nee, finde ich total spannend. Und das ist ja auch das, was ich versuche, meinen Mädels auch mitzugeben im Coaching, dass sie okay sind, wie sie sind und dass zuerst mal der Körper so angenommen werden sollte, wie er ist. Weil wir können nicht per Fingerschnips, ne, wir können das Lipidem nicht wegkriegen und das, was an Übergewicht da ist, viele Frauen kommen ja zu mir und wollen nach wie vor Gewicht verlieren, weil es einfach auch gesundheitliche Auswirkungen hat, so wie es bei mir auch war, dann macht es natürlich auch Sinn und dann spricht nichts dagegen. Nur macht es keinen Sinn, dann irgendwelchen Diäten, die gerade in irgendwelchen Zeitschriften stehen, wieder nachzuhypen und zu sagen, ja, das ist jetzt meins und so, um dann festzustellen, das kann ich nicht auf lange Sicht durchhalten. Und ich habe ganz, ganz viele Frauen, bei denen, die haben zwar Übergewicht, die sagen aber, ach, ich bin eigentlich nicht bei dir, weil ich irgendwie nicht abnehmen will, sondern ich will mich wieder wohlfühlen. Ich will den Frieden mit mir wiederfinden. Ich will lernen, wie ich mich und meinen Körper annehmen kann und wie ich auch einfach mit dieser Krankheit so in Leichtigkeit leben kann, wie du das tust, weil ich das so vormache, weil ich auch einen Prozess durchleben musste, durfte, wie auch immer, wo nicht immer einfach war, wo ich auch viele, ich bin so oft auf die Fresse gefallen, ne? Ich spreche es jetzt auch einfach mal so aus,
noch,
wie du es
aber aussagst, du wirst, ne, auch noch so oft auf die Fresse fallen, aber durch jedes auf die Fresse fallen kann man, ne, sich halt besser beim nächsten Mal wieder schneller fangen oder lieben oder fühlen oder man bleibt noch mal länger liegen. Das sagt ja nichts über seine...
Ja, aber ganz oft ist es doch so, Sandra, dass die Leute dann liegen bleiben und dass sie sagen, ach, es bringt eh alles nichts und sich aufgeben. Und das habe ich auch. Ich habe genau 2 Tage lang nach der Diagnose nur geweint. Für mich war das Leben vorbei. Ich war ganz frisch mit meinem Partner zusammen. Ich habe gedacht, was will der mit so einer Tante, die Gummistrümpfe trägt? Der verlässt mich die nächste Zeit. Ne? Das waren meine Angstgedanken. Aber und davon musste ich mich auch erstmal frei machen.
Ja, genau. Aber siehst du, was für eine Chance das ist, weil wie du deinen Wert aufgrund deines Äußeren gemessen hast, weil wie traurig, wenn dein Partner, der mit dir ja wirklich sich verbinden sollte auf tiefer Ebene, tatsächlich mit dir zu... Also es gibt Menschen, die trennen sich von Leuten, weil sie dann Gummistrümpfe tragen. Ja? Aber die Frage ist halt, ist das ein Verlust wahre oder eher ein Gewinn, weil du mehr Fläche für wahre neue Verbindungen hast? Ich glaube halt immer dieses am Boden liegen bleiben und du bist ja süß, Tina, aber 2 Tage irgendwie zu weinen ist ja nicht am Boden liegen bleiben, da kenne ich ganz andere Kaliber, aber ich glaube...
Ja, das war ja nur ein kleines Beispiel, ich habe auch schon längere Trauerphasen gehabt, ne?
Okay.
Also ich möchte jetzt nicht alle erwähnen, aber die Zeit mit der Essstörung, ne, wo ich monatelang in der Klinik war, das war ein
anderes Kaliber, genau. Ja, genau.
Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ne? Da möchte ich nie wieder zurück. Das war die Hölle auf Erden und ich bin froh, trotz allem, dass ich den Mut hatte, auch diese Hilfe anzunehmen und dass ich mich dem Ganzen gestellt habe, weil das geht es ja letzten Endes auch. Wir können nur wachsen, wenn wir uns unseren Ängsten auch stellen und sagen, so, okay, verdammt, jetzt habe ich das, ne? Und ich sehe es als Chance, ich mache das Beste draus. Und mittlerweile kommen die Frauen in Scharen zu mir und sagen, hey Tina, ich will das auch erreichen, wie machst du das? Ja. Ähnlich wie bei dir, ich will mich auch endlich so wohlfühlen können, ich will die Kompression annehmen können, ich trage die auch tagtäglich, heute habe ich die Oma-Farbe an, ne? So, und ich fühle mich trotzdem sauwohl, ja? Also das ist einfach ein Teil von mir und das möchte ich gerne so ein Stück weit auch vermitteln, ähnlich wie du es auch machst, weil es ist alles fein, so wie wir sind, mit oder ohne Gummistrümpfe, wie ich es immer nenne, ne?
Ja, also es ist halt, wie du schon vorhin gesagt hast, so, ich glaube, ich habe trotzdem was tatsächlich gegen Abnahme, also ich habe per se nichts gegen Abnahme, aber ich habe per se was gegen Diät und Regeln beim Essen, weil Essen ist was sehr Intuitives wie Atmen und das vergessen sehr viele Leute und man sagt auch keinem Kind, wie es atmen soll. Warum muss man erwachsenen Menschen sagen, wie sie essen sollen?
Weil sie es verlernen, Sandra, weil wir durch die Community und durch die Social Media alles verlernen. Ich habe Frauen, wie gesagt, die kommen mit 500 Kalorien am Tag zu mir, weil sie gar nicht mehr, die haben kein Hungergefühl mehr. Und das ist genau das bei mir.
Haben.
Ja, so, bei mir gibt es keine Diät, sondern ich versuche die Frauen wieder dahin zu bringen, dass sie
dass essen, sie wieder intuitiv essen
dass
können.
Sie okay. wieder ja. normal auch ihren Körper spüren können. Hungergefühl, Sättigungsgefühl, so Sachen.
Perfekt.
Viele Frauen kommen zu mir und sagen, hey Tina, ich weiß nicht, ist das zu viel, ist das zu wenig? Und wenn ich denen dann sage, hey,
wie traurig,
bisschen, was das, du isst,
hey, wie
das
traurig
kann
das
nicht
ist,
gehen.
Dass wir, oh, ja, krass, in letzter Zeit erlebe ich das so oft, wie Frauen ständig um Erlaubnis bitten.
Ja.
Ja, wenn wir einkaufen gehen oder shoppen gehen, dann kommen so viele Frauen raus aus den unklaren Kabinen und das Erste, was sie machen, ist ihren Partner zu fragen oder die Verkäuferinnen und Verkäufer zu fragen, quasi so, hey, wie steht mir das? Was sagen Sie dazu? Wir haben so verloren durch dieses ganze, alles voll krass, durch dieses ganze Anpassen in dieser Gesellschaft verpassen wir so krass uns selbst. Das ist so schade. Und wie du gesagt hast, das glaube ich dir total, dass voll viele Menschen wieder lernen müssen, quasi, wer sie sind, was ihnen gut tut, was sie brauchen. Irgendwas wollte ich sagen und habe es vergessen. Deswegen frag einfach die nächste Frage. Vielleicht kommt es wieder zurück. Genau.
Zum Thema Umkleide. Ich hatte vorhin einen Post gelesen, hat eine gefragt, ob sie zur grünen Kompression einen Jeansrock anziehen soll. Ihr Partner meinte, das sieht nicht gut aus. Da dachte ich mir, hä, warum? Wenn ich eine grüne Kompression anhabe und einen Jeansrock anziehe und ich habe vielleicht irgendwas, was hier oben auch noch grün widerspiegelt,
und auch
warum
wenn
sollte
nicht,
man das nicht? Und auch wenn nicht, ne?
Auch wenn nicht.
Das passt trotzdem.
Das sind alles, das ist dieses, aber das hat halt, man darf, ich glaube, man muss das ein bisschen aus dem großen Ganzen sehen. Frau sein bedeutet schon, Regeln ausgesetzt zu sein. Also bedeutet nicht, dass du sie halten musst, aber es bedeutet, dass unsichtbare Regeln sind, ja? Du darfst nicht viel Sex haben, sonst bist du eine Hure oder schlampig, ja, oder kompensierst vielleicht sexuell etwas. Du darfst als Frau auch nicht keinen geilen Haushalt führen, weil du sonst eine Dreckige bist, ja. Du solltest als Frau auch mit deiner Wut zurechtkommen, weil sonst giltst du als hysterisch. Immer, also es ist schon sehr viel Regeln gesetzt sein und das beschreibt es voll gut. Wir geben voll oft unseren eigenen Machtanteil ab und fragen dann andere und lassen die Anerkennung, ob positiv oder negativ, von anderen wichtiger werden als unsere eigene. Und das ist so traurig. Also wenn du jetzt auch sagst, so Frauen kommen zu dir und fragen, hey, was darf ich essen? Was darf ich anziehen? Oh mein Gott, ich will weinen. Mein Herz bricht total, weil ich mir denke so, scheiße, das ist so gefährlich, was da passiert, weil wir einfach uns absprechen, uns selbst bestmöglichst zu kennen, ja, oder uns bestmöglichst unser Leben zu führen. Und wenn wir uns nicht mal selbst durch unser Leben führen können, wie sollen wir dann das Leben kreieren, das wir leben wollen? Das ist ja schon Level 2 quasi.
Das ist diese Unsicherheit, die uns immer wieder auch begegnet im Umgang. Gerade wenn man dann so eine Diagnose bekommt mit dem Lipödem. Ich hatte vor 2 Monaten eine bei mir angefangen, die hat noch keine Kompression gehabt, also war noch ganz am Anfang, hat mich dann auch erstmal gefragt, welche Kompression, wo soll sie da hingehen? Sie weiß gar nicht, worauf sie achten soll. Habe ich mit ihr gesprochen, gesagt, bitte geh da und schau mal und lass dir das und das erklären, ne? Lass dich gut aufklären, schau, was für dich und deinen Alter gut passt. Dann kam die Kompression. Dann hat die mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe Gänsehaut gekriegt vom kleinen Zeh bis zur obersten Haarspitze, weil sie sich so gefreut hat, weil sie sich so wohl gefühlt hat in dem Teil. Sie ist am nächsten Tag zum Shoppen gegangen. Die hat gefühlt den ganzen Laden leer gekauft, weil sie gesagt hat, so geil, Tina, ich kann jetzt Röcke und Kleider tragen und guck mal, wie cool ich das kombinieren kann und es sieht so toll aus. Ich fühle mich viel, viel wohler. Ich fühle mich endlich angezogen, weil sie sich eben vorher durch die voluminösen Beine, die natürlich dann nackig auch nicht so toll ausschauen, durch die Kompression sieht das immer alles schön straff und sexy aus, ne?
Voll, das ist sehr geil, interessant, dass du sagst, es sieht nicht schön aus. Ich finde es ganz spannend. Ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht schön aussieht, wenn wir Dellen in den Oberschenkeln haben. Ich habe das Gefühl, es wurde uns beigebracht. Also, und das muss man einfach nochmal sagen.
Weil sie es so empfunden hat, das muss ich sagen.
Ja, aber es empfinden ja alle. Und da ist wieder die Frage, warum? Ja? Und es ist nicht böse gemeint, aber auch mit
Kompression.
Kompression, ich habe auch welche, also weil ich schon ein bisschen Wassereinlagerungen in der Beine habe, wird auch Geld und Geschäft gemacht. So, ja? Auch das ist jetzt in verschiedenen Farben und Muster, gibt es voll schön, gar keine Frage.
Aber ja, gut, das sind ja medizinische, die wir haben. Ne? Also das ist einfach aufgrund vom Lipödem, sage ich jetzt mal, eine Erleichterung für die Beine.
Gar keine Frage, dass es keine Erleichterung ist, aber es wird auch zu einem Geschäft gemacht, weil man könnte auch sagen, man bietet halt Standardfarben an, schwarz und beige und mehr gibt man den Frauen halt nicht. Aber natürlich kommt man dann auf die Idee, naja, aber das kann man auch für uns nutzen. Ne? Es werden auch sicherlich viele, keine Ahnung, Strümpfe verkaufen, die gar nicht aus dem Business kommen und sonstiges und sich trotzdem daran bereichern, weil sie denken, es ist ein Geschäft. Viele Frauen haben das und wollen da einfach eine mehr Vielfalt haben. Aber ich finde es ganz interessant, in deiner eigenen Sprache, wie du es gerade vielleicht gar nicht bewusst oder unbewusst unbewusst gemacht, aber dieses so, es ist nicht schön oder es ist schöner. Ich finde es ganz interessant, wie wir immer etwas in gut und schlechter kategorieren und es nicht bemerken, weil wir nicht frei davon sind. Und dieses nochmal, also ich habe das auch übrigens, ja, dieses, wo ich merke so, oh ja, ich ziehe jetzt vielleicht auch eine Strumpfhose an oder eine Leggings, das ist voll interessant. Ich bin da gerade so im Sportlich, ich komme ja eigentlich aus dem Leistungssport, Tänzerin und habe sehr lange jetzt immer Leggings getragen, die auch quasi ja kompensieren, die etwas zusammenpressen, damit quasi wenn ich mich bewege, man keine Delle sieht oder irgendwas anderes. Und dann hat mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht, du bist so eine lebensfreudige Person, du zeigst dich so, aber im Sport trägst du immer nur schwarze Klamotten. Und dann bin ich so in mich gegangen und habe gemerkt, okay, krass, und seit ein paar Wochen, Monaten ist es auch so, dass ich mir Leggings erlaube oder Sporthosen, die nichts für mich tun. Ich mag auch nicht, wenn der Guido das immer sagt. Ich bin ganz ehrlich auf Vox, ich mag den Guido, ja, aber, also bei Shopping Queen, aber wenn der immer sagt zu den Frauen, das tut nichts für die Frauen, dann denke ich mir so, oh Guido, echt jetzt? Klamotten müssen nichts für uns tun. Sie dürfen, gar keine Frage, und wir dürfen es wählen. Aber wenn wir ja wieder, fühlen wir mal hinein, was bedeutet, es muss was für uns tun. Das geht wieder in Richtung Regeln. Und Regeln sind Gefängnisse. Und Gefängnisse sind dafür da, damit wir nicht unser, wie das Meer ist beängstigend, aber es ist auch grenzenlos. Und das dürfen wir erfahren, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich frei zu machen, ob etwas schön oder unschön ist. Weil ich will nicht eines Tages, also mein Ziel für mich ist es, dass ich ganz frei von, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl, ich sein kann. Weil ich glaube, man kann das auch erreichen, aus einer spirituellen höheren Erfahrung zu sagen, ich komme dahin, ja, weil zum Beispiel, was bedeutet das? Und auch dieses Thema mit, wenn man seine Periode hat, viele haben da wahnsinnig Schmerzen, ja, und fühlen sich nicht wohl und sagen dann Termine ab oder bleiben, machen dann krank und sagen oder schreiben, lassen sich krank schreiben, wenn sie angestellt sind. Und ich frage mich, warum? Weil ich glaube, wir halten das nicht aus, dass wir aufgrund dessen, dass wir uns vielleicht eingeschränkt fühlen oder uns nicht wohlfühlen, es nicht gut geht, dass wir weniger gute Leistung erbringen. Das heißt, wir ertragen es selbst nicht, unseren eigenen Standard aufrechtzuerhalten oder treu zu bleiben. Und bevor wir dann quasi unsere schwächere Seite offensichtlich leben, ziehen wir uns lieber zurück. Ich finde das ganz interessant. Ich habe nämlich eine Zeit lang mir das auch erlaubt, wenn ich dann, weil ich lebe, versuche zyklisch zu leben, gelingt mir nicht immer. Und habe dann, wenn es mir richtig mies ging, gesagt, boah, ich muss absagen. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Aus welchem Motiv? Ja, ich mache das, weil ich halt nicht voll da sein möchte, als die sich nicht konzentrieren kann, sich am Bauch die ganze Zeit fasst, ja, oder das Gesicht verzerrt. Also eher wieder ein, wie empfinden es die anderen und nicht, ist es eigentlich für mich okay, mich in dieser Energie zu tragen. Nicht zu ertragen, aber zu tragen. Und deswegen habe ich das gerade nochmal gesagt. Ich glaube nämlich, man kann, das Wohlfühlen ist auch manchmal so ein bisschen etwas, an dem wir uns zu sehr festhalten, glaube ich.
Ja, ja.
Weil die Frage aber ist, dennoch fragt ist sich ja ein Mann, weißt du, fragt sich ein Mann, fühle ich mich wohl? Oder lässt er sich davon so, das ist auch so eine Ablenkung, das meine ich damit. Zum Beispiel, und was für die Frauen, die jetzt zu dir kommen, extremst mit Lipödem ist für jemand anderes eine andere chronische Erkrankung, ja? Oder ist für mich damals, also das habe ich noch nicht ganz gecheckt in der 5. Klasse, aber der Befund, dass ich Legasthenikerin, nein, das wollte ich nicht mehr sagen, ich bin keine Legasthenikerin, ich habe Legasthenie, ist ein Riesenunterschied, ja? Und ich fühle mich voll oft unwohl. Mein Englisch ist nicht gut. Ich bin dreifach Autorin bald, ja. Ich werde eingeladen zu Vorträgen, wo Leute sind, die irgendwie akademisch viel höher sind als ich. Und ich merke dann so, ich fühle mich nicht wohl in dem Moment. Das wäre eine Lüge zu sagen, ich fühle mich wohl. Aber ich lasse mich aufgrund dessen trotzdem nicht bremsen, ne? Mein Leuchten weiterzugehen, weil ich fühle mich nicht wohl, weil mir jahrelang gesagt wurde, ich bin halt blöd oder aufgrund von Legasthenie kann ich das und das nicht erreichen. Das heißt, ich glaube, Wohlfühlen ist ein super Step, auch um friedvoller mit seinem Körper umzugehen. Aber man muss Wohlfühlen, glaube ich, nicht als seine erste Priorität immer wieder setzen. Irgendwann. Also man, das ist so der nächste Schritt für mich. Genau.
Ja. Ja, das fängt alles im Inneren an. Aber wie gesagt, ich finde halt einfach gerade so im Hinblick nochmal auf die Thematik mit dem Lipödem, mit der Kompression, das ist einfach wichtig, dass man sich darin auch wohlfühlt und sich nicht schämt und sich zurückzieht. Ich kann mich noch gut an den Arbeitskollegen erinnern. Ich habe meine Kompression immer öffentlich gezeigt und ich habe auch am Anfang nur schwarz und grau und dunkelblau getragen, mittlerweile auch viel, viel bunt, ne, und kombiniere das auch mit Kleidern, mit Blümchen, dass man einfach so ein bisschen sich einfach wohlfühlt und sich auch gerne selber anschaut, nicht für die anderen, sondern für sich. Ja. Ne? Also ich glätte meine Haare nicht, die sind so, ich mache das für mich. Ich hätte keinen Bock, jetzt hier noch Locken reinzumachen oder so, die sind halt einfach so arschglatt.
Aber wie du hast halt einfach mehr Liebe in deine Strumpfprozesse reingebracht und das ist ja das, was es so ein bisschen leichter, lebendiger,
und es Ja. Genau, genau. Das Problem ist, auch da wird es immer wieder Frauen geben, die sagen, mit den Beinen. Es gab vor kurzem einen Post, wo ich auch öffentlich die Kompression gezeigt habe, in einem Cranberry-Rot. Mhm. Das Bild hat mir super gut gefallen und irgendeine Hirnverbrannte, sage ich jetzt einfach mal so, tut mir leid, aber es gibt auch echt Frauen, die haben einen Schuss nicht gehört, hat da drunter kommentiert, dass wenn sie solche Beine hätte, dann würde sie sich aus dem Fenster werfen und um Gottes Willen, wie kann man solche Beine nur öffentlich zeigen? Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn mit der falsch? Ne? Das zum einen, ich meine, für die Frauen, die ein Selbstbewusstsein haben, es haben mich ganz, ganz viele verteidigt darunter, total süß, also nochmal an alle danke, die das gemacht haben, es hätte nicht sein müssen, aber ich fand es so krass, was da drunter geschrieben wurde von den anderen, von Mitbetroffenen, weil es wichtig ist, sich damit zu zeigen, wie du sagst, rausgehen, das Leben, die Krankheit zu einer Chance machen.
Schauen wir uns den Kommentar mal an. Warum gibt es solche Kommentare?
Weil die selber ein Problem mit sich hat.
Unabhängig davon, weil ihr euch lange versteckt habt. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man erkennen darf. Ja, klar, wenn etwas, was man lange verborgen hat, für das man sich lange geschämt hat, ja, auch immer noch Frauen, die zum Beispiel ein wildes oder ein offenes sexuelles Leben predigen und zeigen, werden immer noch angeprangt, weil es etwas ist, was früher lange Frauen versteckt haben, wenn sie eine große Lust hatten, viel Lust hatten, weil es als etwas Verbotenes galt, ja, und quasi dicke Beine zu haben, Elefantenbein, was ist ich, wie man das betitelt hat im negativen Kontext, ja, das galt auch zu verstecken, weil es ist ja nicht schön anscheinend, so hat man damit umgegangen. Das heißt, dass diese Frau oder andere Menschen das schreiben, ist auch immer, finde ich, ein gutes Zeichen dafür, dass man zu lange andere Menschen die Erlaubnis gegeben hat, über die eigenen Körper, über diese Themen zu reden. Und es war ja auch, also ich weiß nicht, wurde das erste Mal mit Lipödem in Verbindung gesetzt vor circa 10 Jahren. Also bis vor meinem 20. oder 24., doch zu 22. Lebensalter wusste ich noch nicht mal, was das ist. Und ich würde behaupten, die wenigsten Menschen. Also Scham und Beleidigung hat ja auch immer was damit zu tun, inwiefern es schon aufgeklärt ist, ja. Ich weiß nicht, ob die Frau sowas schreiben würde, wie ich würde vom Fenster springen würde, wenn ihr klar wäre, dass man dafür zum größten Teil auch einfach gar nichts kann, dass es Veranlagerungen sind, blablabla.
Das haben ganz viele drunter geschrieben, aber das wollte sie nicht hören. Also sie hat auch bei jedem wieder irgendeinen Scheiß drunter gewettert. Also mit der war einfach grundsätzlich was nicht kaputt. Und ich möchte auch gar nicht mehr drüber nachdenken, warum und was mit der nicht richtig gestimmt hat oder sonst wie ist. Aber weil jemand kann einem einfach nur leid tun, finde ich.
Wollte ich gerade sagen, ne? Genau.
Weil sie einfach, glaube ich, mit sich selber oder mit ihrem Leben irgendwo ein Problem hat und nicht gehört oder nicht gesehen wird oder keine Hilfe annehmen kann. Ich weiß
deswegen, ich bin ganz ehrlich, ich würde nicht hirnverbrannt zu so einer Person sagen, weil es ist eine Wertung, die böse ist und dann gibst du dich so ein bisschen auf das gleiche Level wie diese Person ab, sondern wenn jemand so hart schießt, dann ist er wahrscheinlich sehr hart zu sich selbst. Ja. Und hat wahrscheinlich noch nie einen Rock getragen oder was weiß ich, sich schön präsentiert oder sonstiges. Das heißt,
das wissen wir nicht. Weißt du, es sind meistens die Profile, wo kein Profilbild drin ist und wo nicht öffentlich sind.
So. Aber meiner Erfahrung nach jetzt aus dem Therapeutischen ist, also auch von mir selbst, wenn ich sehr stark werte, was ich wenig versuche, aber das passiert manchmal, dann ist es in den Bereichen, wo ich doppelt, wenn ich fünffach so hart zu mir selbst bin. Das finde ich ganz interessant, ja. Und dann kann ich das so ein bisschen auf andere denken, so, oh wow, wenn jemand sowas schreibt unter so einem Kommentar, interessant. Dem muss es wahrscheinlich sehr schlecht in dem Bezug gehen. Bin mal gespannt, wie der über seinen Körper denkt oder wie der mit sich umgeht. Und statt quasi mich zu verteidigen, stelle ich manchmal so einfach eine Gegenfrage und merke dann so, oh, die Person braucht einfach einen liebevolleren Blickwinkel, ja. Aber das ist ja, wie man mit negativen Kommentaren oder sowas
umgeht,
jedem selbst überlassen. Ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass es uns dient, Negativkommentare auch wieder negativ zu bewerten, sondern immer zu sagen so, oh scheiße, der Person, die hat wahrscheinlich ein Thema mit dem Thema aus und kann vielleicht gar, will oder kann, ist ja meistens das Gleiche, gar nicht anders reagieren in diesem Moment, ja. Aber wie ist das für dich, also wann hattest du deine Diagnose mit Lipödem?
Ich habe sie offiziell Januar 2015 gekriegt, habe es aber sicherlich auch schon seit der Pubertät, ja.
Okay, das heißt, wenn noch negativ, oder ich weiß nicht, es wäre auch voll spannend, so von 2015 bis jetzt haben wir 22, ist einfach krass, ja, 7 Jahre.
7 Jahre,
wie gehst du damit um? Weil das, glaube ich, interessiert viele Menschen, wenn du beleidigt wirst oder als du beleidigt wurdest auf der Straße oder so. Was machst du dann? Also wie kannst du das für dich vielleicht wandeln, loslassen oder wie lässt du es nicht an dich ran? Wie gehst du damit um?
Also der Kommentar, wenn wir dabei bleiben, war für mich erstmal so, lese ich überhaupt richtig, weil ich mit sowas gar nicht gerechnet hätte. Ja. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Vor allem der Post stammte ja nicht von mir, sondern von dem Hersteller der Kompression, die mich quasi gepostet haben und präsentiert haben, dass die Farbe jetzt neu ist und dass man die so kombinieren kann. So. Und dann dachte ich erstmal so, wie, was ist jetzt los? Erstmal habe ich das Bild gesehen und dachte, oh cool, die haben mein Bild verwendet, schön. Und dann ein paar Tage später habe ich den Kommentar gesehen und dachte mir, okay, alles klar. Und sie hat noch ganz viele Dinge mir auch an den Kopf geworfen und wegen, ich hätte Rezepte, die keiner kochen kann und bla und blub, wo ich mir gedacht habe, woher weiß sie das? Woher will sie das wissen? War sie auf meinen Rezepten drauf und denkt mir dann so, alles klar, kann sie nicht gewesen sein, weil dann wüsste sie, dass meine Rezepte alle Pipifax einfach sind und wahrscheinlich ein dreijähriges Kind die Zutaten in den Mixer schmeißen kann, mehr oder weniger, oder in die Pfanne, ne? Und dass das easy peasy machbar ist. Und ich habe dann erstmal kurz die Luft angehalten, habe überlegt, wie reagiere ich da drauf? Weil du hast vollkommen recht, gegenzuwettern bringt überhaupt gar nichts. Weder mir noch der Person, und dann schaukelt sich das Ganze auf.
Weil dann nehmen wir es persönlich. Ne? Und genau. Wenn wir es persönlich nehmen, und ich finde es voll gut, dass du gesagt hast, gerade am Anfang so dieses, ich habe damit gar nicht gerechnet. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass du nämlich schon voll bei dir bist und in deiner Welt und dass du machst, was du schön findest. Und das ist ja eigentlich relativ, also in Anführungszeichen, wurscht. Ist uns nicht immer es egal. Ist mir wurscht. Aber das ist ja ein bisschen auch abhängig, wo sind wir gerade in unserem Zyklus, was beschäftigt uns. Ja. Aber es ist schon voll gesund.
Früher hätte es mich aus der Bahn geworfen. Ich hatte ganz am Anfang, wo ich noch schwarze Kompression getragen habe und so ein bisschen mich noch versteckt habe, hat ein Arbeitskollege mal zu mir gesagt, ach, da kommt die wieder mit ihrem Taucheranzug. Oh. Und da dachte ich mir, was geht bei dir? Hast du irgendwie was Falsches gegessen?
Aber was hast du zu ihm dann gesagt?
Ich glaube, ich war damals so im Stress, ich habe gar nicht viel zu ihm gesagt. Ich habe, glaube ich, nur gesagt, das sind medizinische Strümpfe und sei froh, dass du die nicht tragen musst oder irgendwie so. Und bin dann gegangen. Also ich hatte auch kein gutes Verhältnis zu ihm, deswegen war mir das in dem Moment auch sowas von Schnuppe. Hauptsache, ich fühle mich wohl und ich habe mich wohl gefühlt, auch in meiner Kompression, in meinem Taucheranzug. Ne? Und wie gesagt, das geht mir dann irgendwo echt vorbei. Aber ich muss echt sagen, da habe ich auch viel arbeiten müssen und ich habe auch lange dafür gebraucht, um dazu zu stehen und die Kompression auch so zeigen zu können. Weil die ersten 1-2 Jahre habe ich immer noch im Sommer eine lange Jeanshose drüber getragen, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, darf keiner sehen und bloß nicht. Und dann sprechen mich die Leute noch an und denken, jetzt rennt die im Sommer mit Strumpfhose rum oder so, ne? Und irgendwann habe ich dann so für mich entdeckt, hey cool, ich kann das ja auch mit Röcken kombinieren, ist ja viel luftiger, ist ja viel leichter, sieht viel lockerer aus, man fühlt sich viel, viel besser. Dieses Gefühl, nicht eingeengt und dieses Schwitzen, dieses Pochen, was die Beine dann ja auch tun, wenn dann zusätzlich noch ein Hitzestau da ist, das hat mich einfach so frei gemacht von all diesen, du darfst es nicht zeigen, sondern dieses, du machst es einfach, weil es sich gut anfühlt und weil ich dadurch einfach mir und meiner Gesundheit auch was Gutes tut. Ne?
Also was ich übrigens was ganz schön finde, aber ich will es einfach nur sagen, weil ich glaube, viele hören in deinem Podcast extremst wegen den Thematiken. Ne? Das ist natürlich, was ich jetzt sage, bedarf immer eine starke Reflexion, ob man in dieser Lage gerade ist. Also ob man genug Energie hat. Oder wenn man genug Energie hat, weil damit rechnet oft der Kollege gar nicht. Aber es geht gar nicht darum, um ihn damit nicht zu überraschen. Es geht darum zu sagen, man kann hingehen und sagen, du, weißt du, wenn du sowas sagst, dann verletzt mich das einfach. Das ist nämlich ein Thema in meinem Leben. Da muss ich einfach noch einen passenden Umgang finden. Und ich habe da für mich jahrelang geschämt und habe das versteckt. Und jetzt gehe ich damit offensichtlich um. Und wenn du sowas sagst, dann hindert es mich an meinem Prozess zu wachsen. Das ist, und das ist sehr interessant, wenn man so verletzlich im Leben ist, es kann fast keiner mehr kommen, dir was Böses antun, weil niemand reagiert auf sowas, sondern er würde dann sagen, sicherlich sowas sagen wie, oh, also der wäre sicherlich überfordert mit so viel Ehrlichkeit und Transparenz, auch wenn ihr kein gutes Verhältnis habt, wäre er sicherlich so, wow, und an sich müsste eine reflektierte Person, die wenigsten sind reflektiert, müsste dann sagen, hey, krass, danke für diesen wahren Einblick, Entschuldigung, ich danke, dass du mir das gesagt hast, jetzt kann ich da nochmal, wir wollen witzig oft sein, wir wollen Verbindungen oft schnüren mit Humor, der Fehler am Platz ist, ja,
klar,
aber deswegen, ich habe das oft gemacht.
Es war auch wahrscheinlich nur im Spaß gemeint, aber in dem Moment dachte ich schon,
hat sich
voll daneben, ne?
Und deswegen, warum das nicht zugeht, also das ist auch wieder der Appell an uns selbst, wenn jemand was Negatives zu uns sagt, wir müssen nicht immer einen coolen Spruch haben, wir müssen auch nicht immer stark, sondern wir dürfen, das würde so eine Wandelenergie in dieser Welt bringen, wenn wir zu uns stehen könnten, es nicht persönlich nehmen, sondern eher so ein bisschen ihn wie ein kleines Kind betrachten, das sich jetzt anders nicht zu helfen wusste und hingeht und ihm das erklärt und sagt, hey du, das ist ein Thema, das ist ganz schön schwer für mich eigentlich gerade noch, und wenn du das sagst, löst es aus, und dann denkt er sicherlich so, oh wow, wie viel transparent, und es ist zugleich auch eine Einladung für die andere Person, für die andere Person so, hey, wow, krass, dass dies so zu mir sein konnte. Vielleicht kann ich auch meine Verletzbarkeit vor allem als Mann, irgendwo in dieser Welt mehr leben. Weil ich finde das Beispiel mit deinem Arbeitskollegen viel interessanter als mit der Person unter deinem Kommentar, weil die ja quasi anscheinend nur schlechte Stimmung verbreiten wollte, so wie sich das anhört. Aber das, was dein Kollege gemacht hat, das machen ja voll viele. Man sagt voll schnell mal irgendwie einen blöden Witz oder denkt, es ist witzig oder sagt was Unüberlegtes. Und da finde ich, dürfen wir selbst in unsere Eigenverantwortung kommen, wenn wir bereit sind. Weil, weißt du, wenn du einen schwachen Tag hattest, wo du irgendwie gerade selbst mit deinem Selbst, dann kannst du nicht hingehen und es nicht persönlich nehmen. Ja. Dann ist es voll klar, dass wir es persönlich nehmen. Aber ich lade immer Menschen ein, ab dem Tag, wo sie etwas bemerken, dass sie das unpersönlich nehmen können und in ihrer Kraft sind und sich gut fühlen, hinzugehen und sagen, du, ich will das mal, also gar nicht anzugreifen, sondern einfach mal erklären. Und ich finde immer sehr spannend, wie die Reaktionen sind. Die sind immer wunderschön. Ja. Das ist Verbindung schnüren und sich erlauben, dem anderen zu zeigen, hey, ich bin ein menschliches Wesen mit menschlichen Gefühlen, du kannst mich verletzen, ich bin keine Maschine. So, und das finde ich immer sehr magisch. Voll schön, auch voll schön für deine Klientin, quasi diese Einkehr oder den Vorurteil, den man zuvor hatte, ich muss mich jetzt mein Leben lang verstecken, ich muss jetzt dieses, was ich mir gut vorstellen kann, ich muss jetzt immer Strümpfe tragen, oh mein Gott, das ist ewig anstrengend reinzukommen und dann schwitze ich vielleicht mehr und dann kann ich nicht mehr anziehen, was ich will und dann diese Erlaubnis in dem Laden stehen und denkst so, oh, geil, ich bin gar nicht so eingeschränkt, wie ich dachte und das inspiriert mich vielleicht sogar, noch geilere Sachen zu tragen als zuvor, ist ja mega.
Also ich habe das auch mega gefeiert, vor allem, weil sie mir dann die Outfits auch geschickt hat und auch gesagt hat, guck mal, ich fühle mich da voll wohl, gell, so kann man schon rausgehen. Sie hat sich schon nochmal natürlich auch
Erlaubnis geholt.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja klar, hallo, so würde ich auf jeden Fall rausgehen. Und klar ist man am Anfang noch unsicher, ne, auch mit allem Möglichen so. Das ist natürlich auch ein Prozess, in dem man reinwachsen muss, ne. Aber ich finde es total schön und ich freue mich total, wie manche in kurzer Zeit so krasse Schritte machen, nur aufgrund dessen, weil jemand da ist, der sich versteht, weil ich sie da abhole, wo sie stehen.
Und ein Coaching ist ja eigentlich nichts anderes, als ihr erlauben, dass sie sich selbst erlauben darf, dass sie gut ist, so wie sie ist. Das ist mächtig. Das ist ja, da haben wir den meisten, wie nennt man das, das meiste Defizit. Also zum Beispiel, ich habe eine ganz schwierige Kindheit gehabt mit ganz krassen Eltern, die hätten anders sein sollen, aber konnten sie anscheinend nicht. Und ich merke einfach, wie zum Beispiel, obwohl ich finde, dass ich eine sehr gute Expertin bin im Thema Selbstliebe und Persönlichkeitsentwicklung, habe ich interessante Beziehungen in den letzten Jahren angezogen, die nicht so gesund waren. Und dann bin ich doch, also und anscheinend kann ich mir das irgendwie selbst nicht geben oder es fällt mir schwer, in dem Bereich zu heilen, dann hole ich mir doch sofort Support, ja, weil ich finde, Selbstliebe ist auch effizient erlauben, an sich zu arbeiten. Ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, da will ich vielleicht auch gar nicht mehr alles selbst durchmachen. Wenn ich mal irgendwie, weiß ich nicht, wieder ein Date habe und es war nicht gut oder ein Date habe, was voll gut war und mir Angst macht, dass ich denke, so, oh scheiße, es könnte ja dahin gehen, dass er mich ja wirklich liebt und so. Und da kommen irgendwelche Ängste vielleicht aus der Vergangenheit noch raus, dann ist es doch voll schön, eine Expertin an meiner Seite zu haben oder eine Therapeutin, die mich da begleitet. Wir selbst stehen uns oft selbst zu nah. Also ich höre auch einmal meine Erlaubnisse von jemand anderen. Und ich sage immer wieder, investiert mehr in Coachings. Vor allem Männer, bitte Männer. Hast du Männer zum Beispiel, die du begleitest?
Nein, gar nicht. Also das Lymph- und Lymphödem ist ja hauptsächlich bei Frauen verbreitet. Und ich glaube, ich hatte mal einmal eine Anfrage von einem Mann, aber ich habe ihn dann abgelehnt, weil ich einfach gesagt habe, ich glaube, die anderen würden sich da nicht mehr so wohlfühlen in der Gruppe.
Gruppencoachings, okay.
Nett, also wir machen halt die Workouts zum Beispiel in der Gruppe und gerade wenn da dann vielleicht ein Mann dabei wäre, ich meine, es sind ab und zu die Ehemänner mit dabei, da habe ich einige oder die Kinder auch, die dann mitarbeiten oder mitsporteln, das schon, aber so einen richtigen Mann als Kunde habe ich bisher noch nicht und ist auch nicht mein Klientel, muss ich ehrlich sagen. Der Männerablauf ist, mir reicht schon mein Mann, der ist kompliziert genug, was das Thema angeht. Nein, ist ganz pflegeleicht, aber das reicht mir. Ne? Also ich habe mich wirklich nur auf den Fokus der Frauen spezialisiert und bin auch echt froh, dass ich das so gemacht habe, weil es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich in einen Bereich hineinzusetzen und da auch wirklich sich da auch einlassen zu können drauf. Weil nur dann kann es auch funktionieren. Wenn man zu viele Baustellen auf einmal hat, das weißt du vielleicht auch, ne, dann kommt immer irgendwo irgendwas zu kurz. Und so weiß ich jetzt, wo ich hingehöre, ich für mich und was ich auch weitergeben kann an meine Frauen. Und das ist das Allerwichtigste. Wie du sagst, ein Coaching an sich, klar, es ist eine Investition immer in sich selber und in seine Gesundheit. Das muss man wollen, dafür muss man sich öffnen können. genauso wie für ein Buch, genauso für ein Gespräch mit dir oder sonst irgendwas, ne? Und ich finde, ja, da waren auf jeden Fall einige Dinge dabei, die du auch angesprochen hast, wo viele, glaube ich, auch nochmal vielleicht für sich überlegen, aha, okay, vielleicht kann ich das beim nächsten Mal nochmal ein bisschen anders überdenken oder vielleicht mich einfach selber mal beobachten von außen, ne? So, das sage ich immer ganz oft. Gucken, was kommt da so, welche Gedanken ploppen auf, warum ist es so, wie kann ich damit einen besseren Umgang mit mir finden? Also
einfach verstehen
vielen,
lernen.
Vielen Dank auch. Ja.
Ja, bitte schön.
Ja, ja. Gibt es irgendwas zum Abschluss, liebe Sandra, was du den Frauen da draußen noch mitgeben möchtest, die vielleicht so ja, Themen haben, die sich selber noch nicht annehmen können oder vielleicht noch in dem Prozess in der Entwicklung sind?
Ich glaube, das ist gerade jetzt seit 2022 es ganz wichtig ist, vom Kopf mehr ins Fühlen zu kommen, also quasi wirklich in den Bauch, weil wir erlauben uns nicht so gut zu fühlen, finde ich. Und da kann man sich vielleicht mal fragen, was darf nicht sein? Was erlaube ich mir noch nicht? Mhm. Weil da, wo immer Sonne scheint, da ist auch Dürre. Ja, da droht es zu Wüste zu werden. Wir brauchen alle Nuancen und ich glaube, also mein Thema 2022 mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, ist halt dieses ganzheitlich sich zu erkennen. Wir bleiben, es fällt uns einfach schwer, groß zu denken. Wir bleiben immer sehr im Mikrobereich und dann haben wir entweder das mit unserem Körper gut hinbekommen oder wir haben es dann mit Muttersein gut hinbekommen. Aber wie Menschsein im Komplexen funktioniert, das habe ich das Gefühl, das geht vielen noch nicht so leicht von der Hand. Und auch zu verstehen, hey, ich bin eine Wissenschaft. Ich selbst bin eine Wissenschaft. Und was ich heute für mich festgestellt habe, kann morgen schon wieder nicht mehr stimmen, weil ich was anderes brauche. Und sich das zu erlauben, zu sagen, hey, ich muss mich jetzt nicht entscheiden, sondern immer wieder hinein, was erlaube ich mir gerade nicht? Was darf nicht sein? Wo hole ich mir zum Beispiel auch, das ist auch für mich so, ich habe immer Partner gehabt, das ist mir jetzt vor kurzem auch eingefallen, das ist im Januar, es war ganz interessant, wo ich immer um die Erlaubnis, also so, hey, kann ich mir das kaufen? Findest du das zu teuer? Und dachte ich mir so, was mache ich denn da? Ich spreche dann voll mein Eigenverstand von Geld ab, ja, also klar kann man mal die Frage einholen, aber wenn es ein Muster ist und ich habe gemerkt, es ist ein Muster bei mir, dann habe ich gemerkt, oh, ich muss nochmal an mein Money-Mindset ran, ja, also zu verstehen, so wo hole ich mir Erlaubnis rein, weil ich mir selbst das vielleicht nicht zutraue oder das nicht erlaube oder abgesprochen habe, dass ich da mächtig genug bin, mich in diesem Thema selbst zu tragen, zu führen. Das mal so im großen Ganzen, genau. Ja. Also was darf nicht sein, erlaubt euch gerne mehr.
Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich werde deine Bücher unten drunter noch verlinken. Gerne auch deinen Dankeschön. Kontakt, wenn Frauen da sind, die sagen, ich möchte gerne der Sandra vielleicht auf Instagram auch folgen, was ich auch tue, kann ich nur sehr empfehlen. Ansonsten haben alle da draußen nach wie vor, die jetzt mit einem Lip und Lymph, mit dem uns hier zuhören und zulauschen, zuschauen, wie auch immer, die Möglichkeit, bei mir ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Ne? Das biete ich immer an. Ich weiß nicht, ob du sowas auch in der Art anbietest, aber bei mir
also ist es immer auch wichtig. Also 20 Minuten Vorabgespräch.
Genau.
Aber ich bin leider nur total voll. Ich muss mal gucken, kann ich wieder was
anbieten. Ja.
Aber das auch, weil einfach manchmal matcht es auch nicht oder manchmal denke ich so, oh, vielleicht nochmal eine Traumatherapie wäre intensiver oder so. Deswegen auch bei mir immer ein Vorabgespräch, genau, sehr gerne.
Das finde ich auch gut, einfach um rauszufinden, ob es überhaupt passt, ob die Chemie stimmt, ob man helfen kann, ne? Und deswegen auch dafür die Links unterhalb und ansonsten, wünsche ich euch da draußen allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge hört oder schaut und wir hören und sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder. Lieben Dank, Sandra.
Bitteschön, danke, dass ich da sein darf. Tschüss, tschüss.
Tschüss.